Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir einen sehr vielseitigen Gast. Er ist Drehbuchautor und Regisseur. Er ist Sozialwissenschaftler, Verkehrsexperte und Buchautor. Er ist bekennender Autohasser und Hutträger. Da weiß man ja kaum, wo man anfangen soll. Herzlich willkommen, Klaus Gietinger.
Hallo, Herr Berndt.
Beginnen wir mit Ihrem Markenzeichen. Ganz offensichtlich, heute tragen Sie einen Strohhut. Wie viele Hüte besitzen Sie?
6 oder 7.
Woher kommt diese Leidenschaft? Was mögen Sie an Hüten?
Meine Heimatstadt, das war mal die größte Hutstadt Europas. Und in der Tradition habe ich gedacht, muss ich unbedingt einen Hut aufsetzen.
Und dies ist jetzt Ihr aktueller Lieblingshut oder ist das wetterabhängig oder was würden Sie sagen, ist Ihr Favorite?
Das ist jetzt mein absoluter Lieblingshut, weil es ist ja im Sommer, wenn es heiß ist, hilft der auch wirklich gegen die Sonne.
Also Klaus Gietinger trägt Strohhut. Sie können es auch auf hr1.de auf unseren Fotos sehen. Wir haben viele Gesprächsthemen bis 12. Wir reden über das Auto und die Bahn, über Löwenzahn und Tatort, über Benno ohne Sorg und das Allgäu und noch vieles mehr.
hr1, genau meins.
Klaus Gietinger ist ein bekennender Autohasser. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Schon vor 10 Jahren schrieb er ein Buch mit dem Titel Totalschaden. Das Untertitel war sogar das Autohasser-Buch. Dann gab es mal ein Machwerk unter dem Titel 99 Crashes über Verkehrsunfälle von Prominenten. Und das neue Buch heißt nun Vollbremsung, warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommen. Darüber reden wir später noch ausführlich. Aber zuerst möchte ich von Ihnen wissen, Herr Gietinger, woher kommt denn eigentlich Ihre abgrundtiefe Abneigung gegen das Automobil?
Ja, ich habe Freunde und auch Verwandte verloren durch das Auto. Ich bin selber auch viel, viel Auto gefahren, früher vor über 30 Jahren und habe auch 2 Unfälle gebaut und die waren ein ziemlicher Schock für mich. Da sind zwar keine Menschen zu Schaden gekommen, aber es hat mich schwer schockiert und auch der Tod eines Verwandten hat mich auch sehr schockiert. Und da habe ich mal nachgeguckt, warum müssen wir denn alle Auto fahren und fand eigentlich, dass man das eigentlich überhaupt nicht muss und habe dann mein Auto vor circa 35 Jahren abgeschafft.
Weil Sie selbst Menschen verloren haben durch Verkehrsunfälle?
Ja, auch, ja.
Unterschätzen wir die Gefahr des Autos also aus Ihrer Sicht?
Ja, nach wie vor unterschätzen wir die Gefahr. Die Unfälle in Deutschland gehen zwar zurück, aber es sind immer noch so weit über 3000, die sterben jedes Jahr. Stellen Sie sich mal vor, das würde mit der Bahn passieren oder es würde mit dem Flugzeug passieren. Ich glaube, die dürften dann nicht weiterfliegen oder fahren. Aber bei den Autos wird es einfach akzeptiert. Und wenn man natürlich die Umweltverschmutzung dazu zählt, ist man ganz schnell im 5-stelligen Bereich, allein bei den Toten. Also man könnte kurz sagen, das Auto ist eine Massenvernichtungswaffe.
Aus welchem Motiv schreiben Sie ein Buch über tödliche Autounfälle von Prominenten?
Ja, das Motiv war, das wird dann immer so dargestellt, als wäre das kein banaler Unfall gewesen, sondern es werden da immer Verschwörungstheorien reingelegt. Also Lady Diana zum Beispiel, die wurde umgebracht von der Familie, der königlichen Familie. Dann gibt es auch bei Albert Camus zum Beispiel, der ja sehr früh durch einen Autounfall ums Leben kam, da gibt es auch Verschwörungstheorien, die Russen waren das. Und das wollte ich einfach mal so etwas auf die Realität zurückschrauben und ich fand es halt schon irre, wie viele Prominente allein durch Autos ums Leben kamen.
Was haben Sie zum tragischen Tod von Lady Di dann zum Beispiel recherchiert?
Naja, es gibt da einen 1000-seitigen Bericht, eine Untersuchungskommission, die das untersucht hat. Den können Sie übrigens im Netz, ich weiß nicht, damals vor 5 Jahren war der noch im Netz, konnte man den im Netz runterladen und da ist eigentlich alles gesagt. Die haben tatsächlich alles untersucht und es war ganz klar, der Fahrer war betrunken, er ist viel zu schnell gefahren. Und Lady Diana und auch ihr Lebensgefährte, die waren nicht angeschnallt. Und dann sind die mit über 100 gegen einen Pfeiler geknallt. Und da hilft ihnen auch keine Mercedes S-Klasse mehr.
Wäre sie angeschnallt gewesen, würde sie vielleicht noch leben?
Vermutlich, ja.
Das heißt, Sie wollen mit solchen Büchern warnen vor den Gefahren des Automobils. Sie haben da ein ernsthaftes Anliegen. Es geht nicht irgendwie so, dass Sie das aus Schadenfreude machen.
Nein.
Auch die Prominenten sozusagen leiden unter dem Auto.
Ja, ja, genau, weil die natürlich ganz viel Auto fahren. Und obwohl sie dicke Autos haben, trotzdem an der Wand landen.
In Ihrer alten Heimat ist man vermutlich ohne Führerschein so ziemlich aufgeschmissen gewesen, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, am Anfang, da war ich noch ganz klein, als ich in dieser Stadt aufgewachsen bin. Und da gab es noch einen Bahnhof und eine Eisenbahn, die da gefahren ist. Ja, die hat man aber schon 1965 als Personenzug eingestellt. Und der Güterverkehr wurde vor 25 Jahren ungefähr eingestellt.
Sie kommen aus dem Allgäu.
Ja, genau.
Das heißt, für Sie war das dann auch wichtig, mit 18 gleich den Führerschein zu machen?
Nee, war für mich eigentlich gar nicht so wichtig, aber mein Vater hat mich gedrängt, dass ich das machen soll.
Eigentlich war das doch ein Zeichen von Freiheit, wenn man mit 18 dann endlich den Lappen hatte.
Ja, das wird immer so verstanden. Ich habe das nicht als Freiheit verstanden. Ich finde Autofahren unheimlich schwierig. Und
Sie mochten es auch als junger Mann nicht?
Nee, ich mochte es nicht. Als Kind habe ich Autobilder gesammelt und habe Jaguar E's fotografiert und so weiter. Also ich war ein großer Fan als Kind. Ja. Aber das hat sich dann so mit 16, 17, 18 hat sich das schon leicht verflüchtigt.
Klaus Gietinger in HR1 und über seine Kindheit im Allgäu reden wir gleich. Klaus Gietinger ist unser Gast und nach seinem Hut will ich jetzt mal auf seine Schuhe gucken. Was tragen Sie denn? Oh ja, was tragen Sie denn heute?
Ich kann Ihnen die Marke gar nicht sagen.
Sind gute Schuhe wichtig für Sie?
Ja, natürlich. Also meine Eltern hatten ja ein Schuhgeschäft und mein Vater war Schuhmachermeister. Von daher war das für mich schon wichtig. Ja.
Das heißt eben, Ihr Vater war Schuhmacher und der konnte die Schuhe auch noch richtig selber machen?
Ja, der hat auch zum Teil noch Schuhe selber gemacht, aber er hat sie natürlich hauptsächlich repariert und natürlich die Schuhe dann im Laden verkauft. Die hat er aber nicht mehr selber gemacht. Das hat sich auch damals schon nicht mehr gelohnt, weil schon damals hat ein handgefertigter Schuh 500 Mark gekostet. Ja, das war in den 60er Jahren.
Das konnte sich im Allgäu auch nicht jeder leisten.
Nee.
Nein. Sie tragen also jetzt auch heute keine handgefertigten Schuhe.
Nein.
Das ist tatsächlich ein sehr teures Vergnügen.
Ja.
Ja. Wie war das damals als Kind für Sie? Im katholischen Allgäu der 60er Jahre?
Naja, ich war Ministrant, also ich war sehr gläubig, katholisch und ich habe eigentlich eine tolle Kindheit gehabt. Meine Eltern, die waren völlig in Ordnung und ich bin sehr gern rumgelaufen. Wir haben Banden gegründet und wir sind in die Wälder gegangen und das fand ich ganz toll, obwohl ja damals auch schon ganz viele Kinder, also eigentlich mehr als heute, überfahren wurden. Aber wir sind rumgestreunert, das war eigentlich ganz toll. Das Einzige, was mich wirklich genervt hat, Lindenberg im Allgäu, wo ich geboren bin, das liegt fast 800 Meter hoch. Der Winter war praktisch ein halbes Jahr lang und das hat mich wahnsinnig genervt.
Manche vergleichen den Allgäuer Dickschädel gerne mit dem sturen Westfalen. Ist das ein Vorurteil? Passt das?
Das passt schon, ja. Also die Allgäuer sind ziemliche Dickschädel und das finde ich eigentlich ganz positiv. Ja.
Sie finden das gut?
Ja, zum Großteil, ja. Also wir haben ja damals auch einen Film drüber gemacht, 1984, Daheim schreiben die Leute. Und da kommt ja so ein Allgäuer Dickschädel als Hauptfigur vor.
Welche Charaktereigenschaft von Ihnen passt in dieses Bild?
Naja, ich bin auch ziemlich stur.
Ja?
Ja.
Zum Beispiel, woran macht man das fest?
Naja, also beim Drehen und so, da kommen ja dann auch immer Vorschläge von anderen Menschen, auch von den Schauspielern oder so. Und ich höre dazu, aber meistens versuche ich dann doch, meine Form der Umsetzung durchzusetzen. Jetzt nicht jetzt hier super autoritär, aber ich versuche das dann anders. Ja.
Hätte sich Ihr Vater gefreut, wenn Sie sein Schuhgeschäft übernommen hätten?
Ich glaube ja, er hätte sich gefreut. Aber es war damals schon klar, dass in so kleinen Städten sich einzelne Schuhgeschäfte nicht mehr lohnen. Sondern da kamen ja schon die Supermärkte und übrigens die Motorisierung auch, die natürlich bewirkt hat, dass die Leute in die nächstgrößere Stadt gefahren sind und sich da die Schuhe geholt haben.
Wie kommt man dann im Allgäu darauf, Filme drehen zu wollen? Ich denke, das war ziemlich ungewöhnlich damals, oder?
Ja, das war sehr ungewöhnlich. Es hat eben im Allgäu so gut wie keine Kinos mehr gegeben und es hat auch keine Filme mehr gegeben. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich doch mal Filme machen und habe dann meine Freunde da auch dazu animiert, dass wir eine Filmproduktion gründen. Das war die Westallgäuer Filmproduktion und mit der haben wir dann ganz viele Filme gemacht.
Kommen Sie heute noch gerne zurück in die alte Heimat?
Ja, ich komme gerne zurück. Meine jüngere Schwester, die Ulrike, die wohnt da auch noch und die hat auch ein Kind und das hat auch schon wieder ein Kind, also komme ich sehr gerne zurück. Aber ich, ehrlich gesagt, ich würde da ungern wohnen. Ist zwar wunderschön, aber es ist einfach auch für meinen Beruf einfach zu weit weg von der nächstgrößeren Stadt.
Klaus Gietinger über seine Heimat.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Klaus Gietinger und sein erster Musikwunsch ist ein Statement, oder? Fahren Sie gerne Fahrrad?
Ja, ich fahre sehr viel mit dem Rad.
Sportlich oder gemächlich?
Mittelprächtig, also so wie halt Männer fahren, relativ schnell, aber jetzt nicht super sportlich.
Haben Sie eine ganze Reihe von Fahrrädern für jeden Zweck eins oder ein richtig teures? Oder?
Ich habe ein relativ teures, es ist nicht super teuer. Und ich habe noch ein zweites, so eine alte Gurke.
Okay, hatten Sie schon mal einen Fahrradunfall?
Ja, natürlich.
Was ist passiert?
Ja, mich hat es hingeschmissen und habe mir zum Glück aber nicht viel getan.
Denn Fahrradfahren ist auch gefährlich, ne?
Ja, vor allem durch die Autos ist es gefährlich.
Wieder sind die Autos schuld. Okay, also was spielen wir wohl? Queen natürlich mit Bicycle für Klaus Gietinger. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties, all your Klaus Gietinger kann man durchaus als Verkehrsexperten bezeichnen. Er hat sich lange Jahre in der Frankfurter Kommunalpolitik engagiert, zum Beispiel für die Straßenbahnlinie 16 und gegen Frankfurt 21. Das war eine ähnliche Idee wie Stuttgart 21, also ein Bahntunnel unter der Stadt, und auf dem riesengroßen Gleisvorfeld hätten neue Wolkenkratzer gebaut werden können. Wäre das nicht für die Stadtentwicklung in Frankfurt eine einmalige Chance gewesen?
Nein, überhaupt nicht, weil der Bahnverkehr wäre reduziert worden durch diesen unterirdischen Bahnhof, so wie das übrigens in Stuttgart genauso ist. Und außerdem haben wir damals Pläne vorgelegt, dass man trotzdem von dem Gleisbild oben einiges hätte wegnehmen können, ohne den Bahnverkehr zu gefährden. Und dann hätte man da auch bauen können. Das habe ich damals auch dem Herrn Speer gesagt und der hat zu mir gesagt, ja, dann brauchen wir den eigentlich nicht in Frankfurt 21. Ja.
Also Speer wäre der Architekt des ganzen Projektes gewesen. Jetzt wird plötzlich wieder über einen neuen Bahntunnel in Frankfurt diskutiert, allerdings nur für Fernzüge und zusätzlich zu den ganzen Gleisen. Hatten Sie das für eine gute Idee?
Nee, das ist Unsinn.
Auch nicht?
Nein. Wir haben ja damals Pläne ausgearbeitet, die hat damals der Verkehrsminister Posch von der FDP in Hessen übernommen und da gibt es Pläne für den Westen, die jetzt tatsächlich umgesetzt werden, aber die Pläne für den Südosten, also Ausbau des Südbahnhofs, jetzt nicht als Bahnhof, sondern als Zulauf für den Hauptbahnhof, das wird einfach nicht umgesetzt, obwohl es vor 20 Jahren als Plan erschien. Und das ist meine Meinung, das müsste man jetzt erstmal umsetzen, ja, bevor man über einen Tunnel überlegt, der wahnsinnig teuer ist, der wahnsinnig schwierig ist, der die Leute von der Bahn abhalten wird, solange gebaut wird, der in 20 Jahren noch nicht fertig ist, ja. Sondern wir brauchen jetzt Lösungen, und zwar relativ schnelle Lösungen.
Also die Bahn möchte ja diesen Deutschlandtakt einführen, damit alle wichtigen Verbindungen besser zusammenpassen, damit man nicht warten muss beim Umsteigen. Und man will auch wesentlich mehr Züge fahren lassen als heute. Die wichtigsten Verbindungen alle halbe Stunde. Dafür braucht man doch mehr Schienen.
Ja, vor allem man braucht im Zulauf mehr Schienen. Der Bahnhof hat nämlich 25 Gleise, wenn Sie alle zählen. Und das reicht vollkommen aus, um da einen guten Taktverkehr zu fahren. Aber die Zuläufe sind sehr schmal und das sind Flaschenhälse. Ja. Und vor allen Dingen, es wurden ganz bestimmte Züge, könnten gar nicht mehr reinfahren in diesen Tunnel. Also ein Nachteil nach dem anderen.
Und Ihr Konzept würde besser funktionieren? Also ich meine, das klingt ja jetzt so, es ist eng da in diesen ganzen Gleisen. Wie will man da den zusätzlichen Verkehr unterbringen?
Ja, also wie gesagt, beim Zulauf zum Beispiel am Südbahnhof ist noch gut Platz. Also da sind noch Trassen frei, da könnte man ausbauen. Es gab auch Pläne, das auszubauen, auch eine Überwerfung zu bauen vor der Main-Neckar-Brücke, also dieser Hauptbrücke. Diese Pläne gibt es, aber die werden einfach nicht umgesetzt.
Wenn Sie recht haben mit Ihrer These, dann frage ich mich, warum werden bei uns so große Projekte diskutiert, wenn tatsächlich Ihre These stimmt und kleinere, billigere Projekte besser wären?
Mit diesen billigen Projekten können Sie nicht renommieren, ja, aber mit so Pyramidenprojekten, da kann man dann immer sagen, guck mal, was ich da habe bauen lassen. Ja, das ist doch was ganz Tolles. Das ist was für Jahrhunderte. Ja. Und dann ist es auch so, die Bahn soll immer in den Tunnel. Ich weiß nicht, warum. Ja. Die Bahn stört irgendwie oberirdisch. Die Autos stören nicht, aber die Bahn stört und die Bahn soll immer in den Tunnel.
Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um die Bahn wirklich nach vorne zu bringen?
Naja, dieser Deutschlandtakt, das wäre ja schon mal was Gutes, wenn man das machen würde. Aber da müsste man ganz viele Bahnhöfe wirklich ausbauen, oberirdisch ausbauen. Und man müsste endlich diesen Takt auch voranbringen. Man müsste aber auch weiter die Flächenbahn wieder einführen. Ja, also es wurde ja wahnsinnig viel stillgelegt. Man müsste im Gegenteil die Flächenbahn ausbauen. Das heißt also auch in die Provinz, in Anführungszeichen, endlich mal wieder Gleise und Bahnhöfe legen, ja, damit man diesen Taktverkehr über ganz Deutschland streuen kann. Und dann wäre die Bahn auch eine wirkliche Alternative zum Auto.
Da gilt immer die Schweiz als Vorbild. Die hat diesen Takt schon lange. Aber da denke ich immer, das ist ja auch ungerecht. Die Schweiz ist winzig klein im Vergleich zum riesengroßen Deutschland. Ist das fair?
Ja, aber warum soll man sowas nicht in Deutschland auch machen können? Die Schweiz hat zum Beispiel viel höhere Berge und viel tiefere Täler als wir und trotzdem funktioniert auch da die Bahn sehr gut. Auch der Omnibusverkehr ist sehr gut angeschlossen. Es ist alles wunderbar vertaktet und vor allem die Bahn ist auch pünktlich. Das ist ja bei uns schon lange nicht mehr so, weil unter Medorn und seinen Nachfolgern wurde sie ja einfach kaputt gespart.
Wie viel fahren Sie Bahn?
Ganz viel, ja. Ich habe lange Jahre die Bahncard 100 gehabt. Im Moment habe ich sie nicht, weil sie mir im Moment zu teuer ist, aber ich werde sie mir wieder zulegen.
Klaus Gietinger über seine Träume für die Bahn. Jetzt gehen wir noch einmal zurück in die alte Heimat von Klaus Gietinger, denn aus dem Allgäu stammt auch unser Überraschungsgast. Schönen guten Tag.
Servus nach Frankfurt.
So schnell hat er Sie wahrscheinlich nicht erkannt. Geben Sie noch ein Stichwort, dass er weiß, wer Sie sein könnten.
Hallihallo, Klaus.
Leo?
Ja!
Hallo, Leo.
Leo Hiemer, ein alter Schulfreund, aber viel, viel mehr als ein Schulfreund. Wie war denn der Klaus so als Schulfreund damals?
Ja, ein Filmverrückter.
Damals schon?
Ja, der hat mich angesteckt mit dem Filmbacillus und der hat mich auch bis heute nicht losgelassen.
Was ist das für ein Bacillus? Beschreiben Sie den mal.
Ja, das Erste ist einfach, er hat mir tolle Filme geschildert, minutiös, zum Beispiel von Psycho, die berühmte Szene in der Dusche, Einstellung für Einstellung, achtmal auf das, achtmal auf das. Und er hat auch gleichzeitig angefangen, schon Super 8 Filme selber zu drehen. Und ja, da habe ich dann mitgemacht und da habe ich Blut geleckt.
Wie war das für Sie damals, diese Zeit?
Ja, die war ganz klasse, weil der Leo hat sofort mitgemacht und wir haben sofort zusammen die Westallgäuer Filmproduktion gegründet und die Filme wurden immer länger und den ersten wirklich langen Film, den wir gemacht haben, der heißt Lond it Look, Last nicht locker, über den Allgäuer Bauernkrieg und damit hatten wir schon sehr viel Erfolg und der Leo und ich, wir haben uns geschworen, im Jahr 2025 ist 500 Jahre Bauernkrieg, da machen wir einen großen Spielfilm.
Ernsthaft?
Wir haben uns damals schon gesagt, den Film müssen wir noch mal drehen und zwar in groß.
Okay. Beschreiben Sie noch mal, wie der denn so in der Zusammenarbeit war.
Der Klaus hat im Wesentlichen, muss man sagen, die Ideen gehabt und auch die Entwicklung der Ideen vorangetrieben. Er hat immer hauptamtlich und vornehmlich die Drehbücher geschrieben. Ich stand eigentlich mehr bei den Schauspielern. Also es hat sich von Anfang an eigentlich so ergeben bei Super 8. Der Klaus hatte eben die Kamera und irgendjemand musste dann den Schauspielern sagen, was sie zu tun haben. Und es hat sich sozusagen eine organische Arbeitsteilung entwickelt. Klaus hinter der Kamera und ich bei den Schauspielern und zum Teil eben auch vor der Kamera.
Und Sie haben Ihre Heimat auch ein filmisches Denkmal gesetzt. Daheim sterben die Leute. Inzwischen ein Kultfilm über die Menschen im Allgäu. Wie ist denn diese Idee entstanden?
Ja, wir saßen witzigerweise eines verregneten Sonntagnachmittags in Göttingen, in Niedersachsen, also fern der Heimat, wo wir beide studiert haben.
Nicht nur im Allgäu regnet es, sondern auch in Göttingen.
Ja, genau. Und ob. Und ja, dann haben wir also Brainstorming gemacht und haben uns überlegt, Mensch, wenn wir einen Film mal machen über das aktuelle Allgäu, wie würden wir denn da machen, was wäre denn da drin? Und da haben wir also auf dem legendären DIN A4-Zettel aufgeschrieben, was da drin vorkommen müsste. Ne? Also ein Landrat, die Partei natürlich, die jetzt nicht näher genannt sein will, die undogmatischen Mittel eines Bauern, sich gegen den Zwangsanschluss zu wehren, das ist ein unverwüstliches Thema bis heute. Und das haben wir dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit zusammen zum Drehbuch verarbeitet und hatten dann das Glück, das auch realisieren zu können.
Das heißt, auch da geht es schon um die gewisse Sturheit der Leute im Allgäu, ist das korrekt?
Ja, stur sind wir beide ja auch, weil sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Interessant war auch, das können wir ja jetzt mal verraten, Leo, da geht es auch um einen Gesundbeter, ja, der dann auch in die schwarze Magie rutscht. Und wir haben kein Geld gekriegt für das Drehbuch und dann sind wir zu einem Gesundbeter und der hat es ausgependelt für uns. Und danach haben wir Geld gekriegt für
Ernsthaft?
Das Projekt.
Ernsthaft? Ja. Was ist noch typisch für Klaus Gietinger?
Ja, das ist sein Autohass natürlich, hervorragend. Ne? Seine Liebe zur Eisenbahn ist auch absolut typisch. Er liebt auch gutes Essen und Kochen und auch guten Wein, oder, Klaus?
Ja, aber in meinem Alter nicht mehr so viel.
Ja, und sogar ab und an eine Zigarre, wenn ihr das richtig gesehen
habt. Ja, nur an Silvester an meinem Geburtstag.
Ach so, okay.
Leo Hiemer, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen erzählt haben über Ihre Zeit im Allgäu zusammen mit Klaus Gietinger.
Ciao, Leo.
Gerne. Ja, viel Spaß euch noch, gell? Ciao. Danke.
Der Regisseur Klaus Gietinger im HR1 Talk, gleich der 11 Uhr Nachrichten und dann plaudern wir weiter.
HR1 Talk.
Klaus Gietinger ist unser Gast. Wer als Kind zum Beispiel die ZDF-Sendung Löwenzahn geguckt hat, der kennt seine Arbeit und der Tatort-Fan auch, denn etliche HR-Tatorte stammen aus seiner Feder. Was ist für Sie die anspruchsvollere Arbeit, eine Kindersendung oder ein Tatort?
Das kann man nicht vergleichen. Also es macht beides Spaß. Bei beiden muss man auch bestimmte Prinzipien einhalten. Ich habe allerdings Löwenzahn nie geschrieben. Da war ich nur Regisseur in Anführungszeichen. Und beim Tatort durfte ich ja auch schreiben und drehen. Es hat natürlich großen Spaß gemacht. Es macht beides großen Spaß, aber beim Tatort ist natürlich der Aufwand viel größer.
Und man hat mehr Geld zur Verfügung wahrscheinlich als
ja.
Für eine Kindersendung, klar.
Ja.
Und arbeiten Sie für Kindersendungen, weil Sie das Gefühl haben, die kann ich noch ein bisschen prägen? Oder was ist da so Ihr Motiv?
Erstmal lernt man ganz viel bei Kindersendungen, was man vorher nicht gewusst hat. Und zweitens macht es wirklich auch Spaß, für Kinder zu arbeiten. Ich bin nach dem Prinzip vorgegangen, man kann denen genauso viel erzählen wie Erwachsene und man muss es gar nicht einfacher machen. Also Kinder sind sehr intelligent und begreifen sehr schnell.
Man muss nur den Tonfall irgendwie ändern, irgendwie eine andere Ansprache
finden. Ja, genau.
Da bin ich mal gespannt, in welchem Tonfall Sie gleich den HR1 Fragebogen ausfüllen. Der kommt
Gott.
Jetzt. Ja. Wer so breit aufgestellt ist wie Klaus Gietinger, Autor, Regisseur, Verkehrsexperte, Kommunalpolitiker und so weiter, für den ist es auch ein leichtes, den HR1 Fragebogen auszufüllen. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als, was nehmen wir, Bahnfahrer ist?
Dass ich überall hinkomme.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Oh, halbes Pfund sind 250 Gramm, um die 2 Euro.
Stolz bin ich darauf,
dass ich in meinem Alter noch arbeiten und Sport treiben kann.
Was machen Sie für Sport?
Ich fahre viel mit dem Rad.
Das Fahrrad auch als Sportmittel, nicht
ja.
Nur als Fortbewegungsmittel. Okay. Mein Lieblingsessen?
Kässpatzen.
Natürlich. Ich hasse es, wenn?
Wenn ich angegriffen werde, weil ich mit Autos nichts anfangen kann.
Passiert das?
Ja, also ich werde ziemlich übel zum Teil beschimpft.
Glück bedeutet für mich?
Zufrieden zu sein und arbeiten zu können.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie zu wenig die Leute einbezieht, für die sie eigentlich da ist.
Bereut habe ich?
Dass ich ganz viele Sachen gemacht habe, Werbung und so weiter, die ich nur wegen Geld gemacht habe.
Warum bereuen Sie das?
Naja, man verkauft sich dann.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Ja, mit bestimmten Schauspielern oder Schauspielerinnen. Charlotte Rampling fand ich immer super.
Peinlich war mir zuletzt?
Ach, mir war ganz viel peinlich. Wenn ich ungebügelte Hemden habe zum Beispiel, das ist mir peinlich.
Ja, mein Hemd ist auch ungebügelt. Ist es tatsächlich? Ist es
ja, aber das kam aus dem Koffer und jetzt ist es irgendwie ungebügelt.
Ich habe das Bügeln aufgegeben und ich schäme mich nicht mehr dafür.
Ja,
ja, vielleicht
gut.
Bin ich in deinen Schritt voraus. Der Glaube.
Ja, ich habe früher ganz viel an Christus und so weiter geglaubt. Heute glaube ich an andere Sachen, dass man die Welt verbessern kann.
Ich habe Angst vor?
Vor Gewalt.
Treue.
Ist unbedingt wichtig.
Mein Lieblingsfilm?
Lohn der Angst.
Karl-Heinz Riedle.
Ja, super Fußballer, ist Weltmeister 1990 gewesen, ein sehr sympathischer Mensch und der hat sogar einen Roman von mir, der übers Fußball im Allgäu geht, den hat er gut gefunden und auch unterschrieben.
Denn Karl-Heinz Riedle ist ein Weltmeister, der auch aus dem Allgäu kommt, Weltmeister 1990.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ein Fußballer, der sozusagen nach seiner Karriere nicht abgestürzt ist. Es sind ja ganz viele Fußballer abgestürzt und der ist wirklich eben ein solider Allgäuer.
Sind Sie Fußballfan?
Ja, ich bin Eintracht-Fan.
Okay.
Ist jetzt aber nicht gelogen, ist wirklich so. Ich gehe mit meinem Sohn auch oft ins Stadion.
Vielen Dank, das war der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Klaus Gietinger. Und jetzt spielen wir für Sie Eric Burdon and the Animals. Warum dieser Titel?
Ja, weil das so ein geiler Autotitel ist.
Ja, er singt ständig was von Cadillac.
Ja, genau.
Müssen Sie diesen Titel nicht ablehnen?
Nein, nein. Wie gesagt, ich war ja früher auch Autofan und ich bin ein absoluter Eric Burdon-Fan. Und ich fand das Lied einfach toll, dass man mit einem Auto eine Frau rumkriegt.
Eric Burdon and the Animals für Klaus Gietinger.
I'll buy you a Chevrolet. I'll buy you a Chevrolet. Buy you a Chevrolet, baby. Give me some of your loving heart. I need a loving, that's what I want. That's all I need. That's all I really, really need. Yes, yeah. I buy you a Ford Mustang. I buy you a Ford Mustang. I buy you a Fastback Mustang.
Die Verkehrswende ist in aller Munde. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, das mehr und mehr polarisiert. Oder ist es eher so, dass bekennende Autohasser wie Klaus Gietinger immer lauter werden? Vollbremsung, warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommen, so heißt sein neues Buch. Also das Auto ist ja immer noch für viele Menschen etwas, das mit positiven Emotionen besetzt ist. Also viele Leute lieben ihr Auto, sie fühlen sich darin zu Hause, sie haben das Foto von den Liebsten am Armatur. Brett. Manche geben den Autos sogar Kosenamen. Was sagen Sie diesen Leuten?
Na, ich sage ihnen, dass sie Junkies sind, dass sie an der Nadel hängen sozusagen des Autos, ja, an der Tachonadel und dass sie einfach unter einem Drogenwahn leiden.
Aber was haben Sie dagegen, wenn Leute ihr Auto lieben? Warum wollen Sie denen in die Suppe spucken oder in den Tank?
Ja, also ich will ja niemand das Auto wegnehmen, aber ich will Ihnen auch sagen, dass das Auto eine Massenvernichtungswaffe ist und dass ungefähr 1,35 Millionen Menschen allein jährlich auf der Welt totgefahren werden. Und wenn man die Umweltverschmutzung dazu zählt, 3 Millionen etwa im Jahr. Also es gibt keine Technik, die so viele Menschen umbringt. Ist also extrem gefährlich und man hat ja zum Beispiel beim Rauchen auch irgendwann festgestellt, dass es gefährlich ist. Die Sucht darf man ja weiter pflegen, aber eben außerhalb öffentlicher Räume.
Sie bombardieren den Leser dieses Buches mit Zahlen und Statistiken, zum Beispiel eben über die angeblich rasant steigende Zahl von Verkehrstoten. Aber Fakt ist doch, dass die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland seit vielen Jahren sinkt. Seit der Einführung des Sicherheitsgurtes und des Airbags ist das Autofahren sicherer.
Ja, in Deutschland sinkt es. Besser gesagt, in den letzten Jahren ist es wieder gleich geblieben oder sogar ein bisschen gestiegen. Aber schon, wenn Sie weiter gucken, Europa, da gibt es einige Länder, da steigt es wieder. Und wenn Sie weltweit gucken, steigt es phänomenal an. Wir werden in wenigen Jahren 2 Millionen Tote haben im Jahr, also zum Beispiel in Asien, Südamerika, da haben sie wirklich, der Engländer nennt es Skyrocketing, ja, also sie haben exponentiell steigen da die Todeszahlen.
Ist dieses Buch eine Kampfschrift? Haben Sie eine Mission?
Ja, ich habe natürlich eine Mission. Ich bin dafür, dass das Auto als Massenverkehrsmittel abgeschafft wird.
Abgeschafft?
Ja.
Damit macht man sich nicht beliebt in Deutschland, oder?
Es kommt darauf an, bei wem. Es gibt Menschen, die finden das ganz toll. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, weil mich das Auto wahnsinnig einschränkt. Wenn ich auf die Straße gehe, dann muss ich schon am nächsten Bordstein anhalten und muss sozusagen Spalier stehen für die Autos, die eine eingebaute Vorfahrt haben und mir einfach den Weg abschneiden. Das ist für mich schon eine extreme Einschränkung. Und sie gefährden mich. Ja.
Gut, also Menschen im Ballungszentrum können viele ihrer Thesen vielleicht unterschreiben, aber an der Realität der Menschen im Odenwald oder im Vogelsbergkreis schreiben Sie doch vollkommen vorbei, oder?
Nee, tue ich nicht, weil ich ja dafür bin, dass die Flächenbahn ausgebaut wird. Wie gesagt, ich komme aus einer Kleinstadt im Allgäu, wo es früher eine Eisenbahn gab und wo es früher auch einen Bahnhof gab. Und das möchte ich wieder, dass es in ganz Deutschland ganz viele Bahnhöfe gibt, so wie früher, sogar mehr als früher. Und dass mit einem Taktverkehr auch auf dem Land die Menschen weiterkommen. Sie kriegen ja dann von mir aus auch Pedelecs. Das erweitert schon mal den Kreis um das Fünffache. Ich bin also auch dafür, dass die Menschen auf dem Land endlich wieder einen Tante-Emma-Laden bekommen, dass sie eine Schule bekommen, dass sie eine Kneipe bekommen. Das kommen sie aber nur, wenn das Auto endlich rauskommt aus dem Dorf sozusagen.
Immerhin, der Untertitel Ihres Buches ist ja versöhnlich. Das Auto hat Ihrer Meinung nach keine Zukunft, aber wir kommen trotzdem weiter. Was er genau damit meint, das besprechen wir gleich auch noch. Aber jetzt verschenken wir erstmal 3 Bücher von Klaus Gietinger. Vollbremsung, warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem trotzdem weiterkommen. Drei handsignierte Exemplare. Kleine Quizfrage. Wie heißt sein Kultfilm aus dem Allgäu? Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Wenn Sie das wissen, wie heißt sein Kultfilm aus dem Allgäu, dann rufen Sie uns jetzt an. 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1. Oder wenn Sie nicht durchkommen, weil so viele Leute anrufen, dann einfach ins Internet gehen auf hr1.de.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Klaus Gietinger, Autor und Regisseur. Der nächste Musikwunsch hat nichts mit Bahnpolitik zu tun, obwohl das Wort Zug drin vorkommt, oder? Bob Dylan, ist der jemals Zug gefahren?
Ja, natürlich, der ist viel Zug gefahren.
Ehrlich?
Ja.
Was mögen Sie an Bob Dylan?
Der ist einfach genial. Ja, also der hat wahnsinnig viel geschrieben und wahnsinnig tolle Songs geschrieben und die sind ja von allen möglichen Menschen weitergedacht worden oder gecovert worden. Also ich fand auch, dass dieser Literaturnobelpreis so richtig gut gepasst hat.
Obwohl er ihn nicht abgeholt hat.
Ja, gut, also das muss man halt jedem Star auch mal zubilligen, dass er nicht ganz... Der Allgäuer sagt, nicht ganz Bache ist.
Bob Dylan ist nicht ganz Bache, habe ich jetzt gelernt. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Also es geht irgendwie doch um Züge?
Ja.
Für Klaus Gietinger. Klaus Gietinger hat ein Faible für historische Stoffe und bei seinen Recherchen stößt er manchmal auch auf pikante Informationen. Zum Beispiel hat er herausgefunden, dass Karl Marx sein eigenes Hausmädchen schlecht bezahlt hat oder welche zweifelhafte Rolle vor 100 Jahren die SPD-Spitze bei der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht spielte. Für Aufsehen sorgte auch seine Recherche zum Tod von Benno Ohnesorg. Der wurde ja 1967 am Rand der Anti-Schah-Demo in Berlin erschossen. Was genau haben Sie bei diesen Recherchen damals rausgefunden?
Naja, wir haben rausgefunden, dass er tatsächlich ermordet wurde und dass das ein eiskalter Mord war von diesem Kuras, der Polizeibeamter war in West-Berlin. Es wird ja dann immer gesagt, dass er für die Stasi gearbeitet hat, aber er hat tatsächlich diesen Mordauftrag nicht von der Stasi bekommen, sondern den hat er sich selber gegeben. Und die Stasi hatte tatsächlich mit diesem Mord nichts zu tun. Er war nämlich der beste Mann, der beste Spion der Stasi im West-Berliner Polizeiapparat. Und wir haben auch herausgefunden, dass das nun tatsächlich auch eine Provokation war der Westberliner Polizei. Die wollten den Studenten wirklich mal, wie sie so schön gesagt haben, das Gehirn locker prügeln. Ja.
Sie glauben, die Westberliner Polizei hat das gezielt provoziert?
Auf jeden Fall haben sie provoziert, dass es eine Schlägerei gibt und dass die mal verkloppt werden. Und es wurde ja auch ganz klar, also nicht von der Polizei, sondern von einem in der Stadtregierung, wurden diese Greifer eingesetzt. Er war ja ein Greifer in Zivil und die waren alle bewaffnet. Ja. Und das war auch überhaupt nicht mit der Stadtregierung abgesprochen, also mit dem Stadtparlament. Und das hat ganz klar, das hat sogar ein Gericht später festgestellt, dazu geführt, dass diese Gewalttätigkeiten da enorm sich gesteigert haben.
Der Polizist Karl-Heinz Kuras wurde nie verurteilt. Sie halten das für Mord oder könnten Sie es belegen? Könnte ein Gericht das anders entscheiden, wenn man Ihre Recherchen gehabt hätte?
Ja, also heute würde das wahrscheinlich ein Gericht anders sehen. Und es gab ja auch einen Bundesanwalt, der uns da zugestimmt hat. Es wurde nur leider dieses Verfahren, dieses Mordverfahren dann auch 2011 oder wann das war, wurde es leider wieder eingestellt, denn da hat er noch gelebt, da hätte man ihn auch verurteilen können. Es gibt auch ganz klare Beweise, dass Polizei, sein Chef zum Beispiel, dass der gelogen hat vor Gericht. Die haben eigentlich alle gelogen, die haben alle nichts gesehen und die wussten alle, dass der einfach an den rangetreten ist und dem in den Kopf geschossen hat.
Und nach dem Tod von Benno Ohnesorg sind die Studentenproteste damals eskaliert. Sie unterstellen deshalb auch den Ermittlern, dass man absichtlich das vertuscht hat?
Ja, wir haben ganz klare Belege dafür, dass es absichtlich vertuscht wurde. Es wurde auch diese Wunde, diese Kopfwunde wurde zugenäht unter dem Druck der Polizei. Und der Senator, einer der Senatoren jetzt in Berlin hat, als wir den Film rausgebracht haben zum 50-jährigsten Todestag, hat er gesagt, der Film beweist eigentlich, dass es Mord ist.
Als das alles passierte, waren Sie 12. Sie waren noch kein Student auf Berliner Straßen, kein Aktivist. Haben Sie im Allgäu das mitbekommen damals?
Ja, ich habe das mitbekommen. Ich war damals natürlich noch recht unpolitisch. Meine Mutter, eine wirklich sehr liebe Frau, die hat gesagt, ja, wieso stellt man den denn da vor Gericht, diesen Kuras? Und Der zweite Satz war, die hätten noch viel mehr auf die einprügeln sollen. Das war ja sozusagen Volkes Stimme. Ja.
Also die normalen Menschen im Allgäu hatten eher wenig Verständnis für die Demonstrationen dieser langhaarigen Studenten in Berlin.
Ja, ja, so war es, ja.
Deshalb hat ihre Mutter gesagt, die hätten noch viel mehr zuschlagen
wollen. Ja, ja.
Und trotzdem ist dieser Funken bis ins Allgäu rübergeschlagen. Mhm. Was hat das ausgelöst?
Naja, also es hat ausgelöst, dass ich also immer der Meinung bin, man kann mehr Demokratie wagen und man muss auch mehr Demokratie wagen. Und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang versucht, auch weiterzutreiben.
Klaus Gittinger über Benno ohne Sorg und das Allgäu. Es nutzt ja wenig, wenn man Autofahrer beschimpft und belehrt. Wer etwas ändern will, der muss was Besseres bieten als die eigene Karre vor der Haustür. Und zwar nicht nur den Menschen in der Stadt, sondern auch in ländlichen Regionen. Klaus Gittinger, Sie träumen ja im Grunde genommen nicht von der Verkehrswende, sondern von der Verkehrsrevolution. So schreiben Sie es in Ihrem Buch Vollbremsung. Entwerfen Sie doch bitte mal Ihre Vision. Wie sieht denn diese Revolution aus, von der Sie träumen?
Also grundsätzlich beschimpfe ich Autofahrer nicht, außer wenn sie mich wirklich gefährden als Radfahrer oder so. Ich bin nur der Meinung, das Auto muss raus aus der Stadt. Das Autoblech belegt eigentlich die Straßen und es muss weg von den Straßen. Es ist eben auch ganz gefährlich, es verseucht die Umwelt und man muss Alternativen entwickeln. Und diese Alternativen sind für mich natürlich Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das ist Ausbau des Radverkehrs, Ausbau auch des Fußgängerverkehrs. Man muss diese Fußgängerzonen vernetzen. Das heißt grundsätzlich, man muss die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, egal ob es jetzt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug oder mit der Eisenbahn, die muss man reduzieren. Das heißt, wir müssen unsere Wege wieder reduzieren. Wir müssen wieder dahin kommen, dass alles nah ist. Ein Mensch ist ja eigentlich jemand, der im Nahbereich lebt. Ja? Und dort müssen die Läden sein, dort muss die Arbeit sein und dort müssen wir uns wohlfühlen. Ja? Und dann muss man auch gar nicht so weit fahren die ganze Zeit. Ja?
Ja. Gut, solange man sagt, ich hätte gerne mehr dies, mehr das, mehr jenes, ist alles wunderbar. Man fragt sich nur, kann man das bezahlen? Sie wollen aber nun tatsächlich auch das Auto verdrängen und da wird natürlich der Widerstand groß sein. Wie wollen Sie das Auto denn verdrängen?
Das geht natürlich nur von unten. Also ich hoffe ja auf eine Jugendbewegung. Ich hoffe auf die Fridays, dass die da auch viel mehr sich auch auf das Auto kaprizieren und sagen hier, das Auto muss raus aus der Stadt. Wir müssen uns den Raum in der Stadt zurückerobern.
Also Sie fordern Tempolimit.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, dass man das Tempo reduziert des Autos. Nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf der Landstraße und in der Stadt. Also Tempo 30 in der Stadt, in den Wohnbezirken. Die muss man natürlich auch wieder mischen, aber da Tempo 15, es gibt ja schon diese blauen Schilder, da wissen Sie, wie schnell man da fahren darf?
Bei der Schrittgeschwindigkeit.
Ja, das ist 7 Kilometer, das finde ich ein bisschen zu langsam, muss ich sagen.
Ne? Ah, das dann
ja.
doch.
15 okay. ist okay. Ja, und dann auf der Landstraße 70, 80 und auf der Autobahn dann letztlich 100 oder vielleicht 90. Ja.
Beschreiben Sie nochmal den Endzustand Ihrer Revolution. Alles läuft so, wie Gittinger sich das wünscht. Und dann, wie leben wir dann in 20 Jahren, 30 Jahren?
Ja, wir leben viel besser, viel gesünder und wir sind viel glücklicher. Ja. Also seit ich mit dem Auto los bin, geht es mir viel besser, ganz ehrlich. Und obwohl die Bahn so miserabel arbeitet im Moment, fühle ich mich immer noch viel sicherer und viel wohler in der Bahn.
Klaus Gittinger, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Sicherlich ein streitbares Gespräch, wenn Sie es nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten. Es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh Gott, da bin ich ganz schlecht im Auswendiglernen.
Gibt es irgendein Motto, das Sie verfolgen oder einen Satz, der Sie geprägt hat oder der Sie antreibt?
Ja, also es gibt von dem Ilja Ehrenburg ein Buch von 1929, Das Leben der Autos.
Ja. Von 1929?
Ja.
Okay.
Und da sagt er, das Auto ist dazu ausersehen, die Menschheit auszurotten.
Ihnen gefällt das, keine Wunder. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag, egal ob dem Fahrrad oder im Auto. Okay?
Danke, ja.
Tschüss.